SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der seit vielen Jahren die Pop-Akademie in Baden-Württemberg ansässig in Mannheim leitet, der in seinem allerersten Leben ein durchaus erfolgreicher Profi-Schlagzeuger war. Guten Morgen und herzlich willkommen, Udo Dahmen.
Ja, ich freue mich. Schönen guten Morgen.
Udo Dahmen, was das Schlagzeug angeht, wann haben Sie zuletzt getrommelt?
Vorletzte Woche hatte ich wieder ein bisschen Zeit, was zu tun. In der letzten Woche war ich beim Reeperbahn-Festival, dann geht das natürlich nicht so, aber Schlagzeug spielen ist und bleibt meine Liebe.
Muss man regelmäßig Schlagzeug spielen und üben, um sein Niveau zu halten?
Auf alle Fälle. Also zumindest, wenn man joborientiert spielt, also zu groove-orientiertes Spielen, das erwirbt man und verliert man sein ganzes Leben nicht mehr. Okay. Also es gibt bestimmte Titel, die könnte ich im Schlaf spielen, wahrscheinlich auch mit den Bands, mit denen ich gespielt habe, bestimmtes Repertoire. Aber manche Sachen, die brauchen dann doch ein bisschen Training. Aha. Das hat dann durchaus beim Schlagzeuger auch was Sportives.
Wie lange, denken Sie, hat der Profi-Schlagzeuger Steve Jordan gebraucht, bis er das Repertoire der Stones verinnerlicht hat, mit denen er jetzt statt Charlie Watts auf Tournee geht?
Ich glaube, dass Steve Jordan ein solcher Profi ist, dass er das in relativ kurzer Zeit hinkriegt. Das Repertoire ist ja sehr bekannt, durchaus. Das ist die eine Seite und die andere Seite. Er hat ja sehr lange mit Keith Richards bereits gearbeitet, die letzten Jahre und auch auf dem letzten Soloalbum gespielt. Und er ist halt jemand, der da, glaube ich, in ein paar Tagen reinspringen kann. Also ich würde mal sagen 2-3 Tage. Aber die Band wird sicher mehrere Tage, 2 Wochen, 4 Wochen Klar. proben, bevor sie auf Tour geht. Und da ist er natürlich dabei. Aber er ist also ein herausragender Schlagzeuger, speziell auch für diese Art von Musik.
Denken Sie, die Stones-Stücke sind schwer zu spielen oder ist es handwerklich überschaubar?
Das hat so zwei Seiten. Zum einen ist Charlie Watts natürlich nicht zu ersetzen. Das liegt aber an seinem Feel. Das sind so ganz bestimmte Dinge, die eigentlich zwischen den Zeilen in der Musik angelegt sind. Wie geht er das an? Weil er ist ja eigentlich ein Jazz-Schlagzeuger, der in einer Rockband spielt. Und da sind immer so bestimmte
Verzögerungen,
Phrasierungen, die eigentlich eher so ternär wären, also triolisch, aber die er so spielt, die aber in einem geraden Beat angelegt sind. Und er hat natürlich einen sehr, sehr spezifischen Backbeat, also in die 2 und die 4. Steve hat aber, ich habe auch schon mal einen Artikel von ihm darüber gelesen, über diese Art von Stilistik. Und er ist da wirklich absoluter Fuchs, der weiß, was er da tut.
Es gibt einen ganz anderen Schlagzeuger, 10 Jahre jünger, gleichwohl gesundheitlich schwerst angeschlagen, Phil Collins, der jetzt nochmal auf Tournee geht. Schlagzeug spielen geht nicht mehr nach einer Operation. Stehen geht eigentlich auch nicht mehr. Das heißt, da kommt ein alter Mann auf die Bühne und setzt sich auf einen Stuhl. Ist das die Demontage auch des eigenen Denkmals?
Würde ich so nicht sagen. Ich verfolge ja auch ein bisschen, was viele schreiben. Ich meine, das hat ja durchaus eine gewisse Tragik. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die, man kann möglicherweise davon ausgehen, dass die Genesis-Tour jetzt auch eine Abschiedstour ist, aber viele, die auch glaube ich, das erste Konzert war in Manchester, das Konzert gesehen haben, haben geschrieben, es war wunderbar, weil, glaube ich, seine Stimme hat nichts verloren.
Don't Shut Me Down, die neue Single von ABBA. Udo Dahmen, Musikexperte, langjähriger Profi-Schlagzeuger. Gefällt Ihnen das Stück?
Es geht in der Tradition von ABBA weiter. Also man hat eigentlich das Gefühl, die letzten 20 Jahre wären gar nicht stattgefunden. Das liegt natürlich am Arrangement und an der Produktion. Also es gibt ja ein paar typische Dinge. Die Stimmen der beiden Sängerinnen sind top nach wie vor. Man kann natürlich heutzutage sehr, sehr viel mehr Dinge bearbeiten, als es früher technisch möglich war. Aber man muss konstatieren, die beiden waren damals schon herausragende Sängerinnen, sind das heute immer noch. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass mit dem Vocal Multi-Layering, also viele Stimmen übereinander zu legen im Chor, zum Beispiel, ist ja ein typisches Aber-Phänomen, und auch die Dinge so aufzubereiten, dass bestimmte Sounds, die ja schon in den 80er Jahren verwendet wurden, auch wieder auftauchen. Das ist schon, passt dann schon wieder zusammen.
In der Geschichte der Rockmusik, wo würden Sie Aber da einsortieren?
Ja, natürlich ist aber Mainstream-Pop par excellence, und zwar auf ganz, ganz hohem Niveau. Und sicher auch in der Art, wie wir es heute sehen. Also dann kam das Musical Mamma Mia. Das hat also so eine konsequente Fortschreibung eben auch in der Unterhaltungsmusik. Mhm. Und das wird man dann auch bei den Konzerten in London sehen. Das wird natürlich ein Best-of vor allen Dingen werden. Aber es wird natürlich unter technischen Bedingungen auf höchstem Niveau stattfinden mit den Avataren.
Wobei natürlich aber immer auch eine sehr optische Band waren, also mit zwei exzellent und großartig aussehenden jungen Frauen. Wie macht man das, wenn 30 Jahre ins Land gegangen sind?
Ja, die Avatare, die ja dann auftreten werden, sind halt in dem quasi Alter, in dem die Band in den 80er Jahren war. Und das ist das eine. Und das andere, man wird dort natürlich auch große Kostüme sehen. Man kann ja jetzt bei YouTube schon Ausschnitte und einen Trailer betrachten, der interessant ist, wirklich interessant.
Es gibt einen anderen, der eigentlich auch auf Tournee hätte kommen sollen oder wollen, der jetzt krankheitsbedingt die Tournee verschoben hat. Elton John. Ist der deshalb einer der ganz, ganz Großen in der Geschichte der Popmusik, weil er seit eigentlich 50 Jahren immer in dieser allerersten Liga spielt?
Ja, da muss man sich dann fragen, warum spielt er immer in der allerersten Liga? Und das hat einfach damit zu tun, dass Elton John natürlich in seinem ersten Leben, will ich mal sagen, in seiner ersten großen Karriere, sehr stark auch optisch Dinge gemacht hat, die kaum jemand damals getan hat. Und dann natürlich, er ist ein unglaublicher Songwriter bis zum heutigen Tage und schreibt auch bis zum heutigen Tage wirklich spannende Songs und ist natürlich als schillernde Persönlichkeit auch jemand, den wir alle verehren vor dem Hintergrund.
Also ich muss sagen, ich habe ihn ein einziges Mal live auf der Bühne gesehen, viele Jahre her, in Stuttgart, in der Schleierhalle. Und nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist mir dieser Mut, den er damals hatte. Die schnellen Stücke hat er langsam gespielt, die langsamen Stücke hat er, also er hat vollkommen umarrangiert, wie sonst eigentlich, glaube niemand.
Ja, er ist halt durch und durch Musiker, und ich glaube, nichts ist besser für einen Musiker, als Dinge eben dann auch immer wieder für sich selber neu zu erfinden. Und dass er Mut hatte, das konnte man am Anfang der Karriere ja schon sehen, weil wer den Film, das Biopic mal gesehen hat, konnte sehen, dass er nicht der Schöne ist und auch nicht derjenige, der ganz vorne steht, sondern der erstmal sich dahin gearbeitet hat und eben mit als Rocketman und mit vielen anderen Dingen eben auch spektakulär war.
Jetzt gibt's Jim Morrison und die Doors, Light My Fire. Udo Dahmen, SWR1 Leutegast, ein Mann, der sich intensiv mit der Geschichte der Popmusik beschäftigt hat. Welchen Stellenwert hat dieses Stück und welchen Stellenwert hat die Band für Sie?
Die Band hat natürlich einen ganz, ganz herausragenden Stellenwert. War für die US-amerikanische Popszene lange eben so das Gegenmodell zu den Beatles. Natürlich ein bisschen später, und dadurch, dass sie so wirklich in die Hippie-Bewegung reingepasst hat, eben auch mit Light My Fire durchaus das einer der Slogans im Summer of Love, das war ja 1967. Und das war tatsächlich ein früher Song auch der Band.
Was ist das Besondere dieser Band, dass die quasi ohne Bassisten, also wenn die Legende stimmt, ohne Bassisten ausgekommen sind?
Ja, das Besondere ist an der Stelle Raymond Sarek, der Keyboarder oder Organist, hat man ja damals gesagt, der gleichzeitig Bass gespielt hat. Und man munkelt natürlich auch, dass hinter der Bühne bei den Konzerten doch mal ein Bassist dabei war. Und insgesamt waren die Live-Konzerte eigentlich Happenings, weil Jim Morrison auch mit dem Living Theater damals Kontakt hatte und eigentlich für sich in Anspruch nahm, das sind Performances, die wir machen, in denen auch Gedichte rezitiert werden, oft ellenlang. Und manchmal ist das Publikum dann ausgeflippt, weil die wollten Light My Fire hören oder die Musik und nicht seine Elogen.
Wie oft haben Sie die Doors gesehen?
Leider nicht ein einziges Mal. Irgendwie hat das wohl nie gepasst bei mir, obwohl ich sehr viele Bands in den frühen und in Mitte der 60er Jahre gesehen habe. Aber die Doors leider nicht. Das finde ich bis zum heutigen Tag schade.
Wen haben Sie gesehen in den 60er?
In der Zeit von 1968 Pink Floyd, The Nice damals, dann The Taste genauso, Jeff Beck in der frühen Phase, Jimi Hendrix, die Rolling Stones und eben auch Deep Purple mehrmals.
Okay.
Und wirklich alle Großen damals, die wir nennen können. Wie? Yes, in einer ganz frühen Version.
Wo haben Sie Jimi Hendrix gesehen?
In Köln in der Sporthalle.
Wie war er?
Super.
Ja?
Ich kann es nicht anders sagen. Ich glaube, heute würde man sagen, grauenhafter Sound. Aha. Aber damals waren das natürlich die double gestackten Marshall Amps, also so riesige Türme von Gitarren-Amps. Und es war, ich fand es fantastisch.
Anderer ganz großer Gitarrist, der auch nicht mehr lebt, das ist Rory Gallagher, The Taste.
The Taste, ja.
Ich habe den auch mal gesehen. Ich glaube, es war eines meiner ersten Konzerte. Und ich fand den schon bemerkenswert gut.
Das war eine Wahnsinnsband. Diese Band konnte so begeistern. Damals The Taste war ja ein Trio. Und ich habe die gesehen als Opener 3 Tage hintereinander bei einem Rockfestival in Köln.
Ja.
Damals, das muss 69 gewesen sein. Das war fantastisch.
Ja. Jetzt haben wir hintereinander über 3 Leute gesprochen, deren Leben eigentlich sehr traurig und trostlos zu Ende ging. Jim Morrison in Paris, Jimi Hendrix und eben auch Rory Gallagher, der ja schwerst alkoholkrank war, ich glaube noch eine Organtransplantation hatte, überlebt hat, aber dann doch gestorben ist.
Ja, das ist natürlich A, die Zeit, zum anderen sind viele der Rockstars und Rockmusiker nicht besonders gut mit ihren Körpern und ihrer Gesundheit umgegangen. Rock, Sex and Drugs and Rock'n'Roll war sicher ein Teil dessen. Aber gleichermaßen ist es eben auch so, dass wir in eine Zeit kommen, in der eben dann diese Stars auch dann
Klar.
eben nicht mehr mit uns sind und wir uns daran gewöhnen müssen, dass andere Musiken auch die Entwicklung vorantreiben.
Wie gut oder wie schlecht, Udo Dahmen, sind Sie durch Corona gekommen?
Mein Gefühl ist, wir sind sehr gut dadurch gekommen und es ist nicht nur ein Gefühl, sondern wir haben, als der Lockdown kam, das war, glaube ich, der 13. März letzten Jahres, haben wir nicht lange gezögert, sondern haben uns sofort auf eine komplette Online-Strategie umgestellt, weil klar war, das wird länger dauern. Und haben eigentlich vor Semesterbeginn des Sommersemesters dann schon alle unsere Dozierende entsprechend mit Zoom-Accounts ausgestattet, sodass alle trainieren konnten, bevor wir da reingegangen sind. Dieses Abenteuer natürlich.
Ja.
Man muss dazu auch sagen, wir hatten im Vorwege bereits etliche Tutorials online in unserem Intranet. Also wir hatten 2 Jahre Vorarbeit, sodass wir viele unserer Hauptfächer bereits im ersten Studienjahr schon als online hatten, sodass wir darauf zurückgreifen konnten und haben dann das Studium begonnen, ohne eine Verzögerung, ohne was ausfallen lassen zu müssen, bis auf Bandproben, die müssen sie natürlich live machen, weil da gibt es Latenzen, das heißt rhythmische, zeitliche Versatze, das können sie nicht auffangen. Aber alles andere konnten wir machen.
Wie ist es heute?
Das Studium hat gestern wieder begonnen. Und wir sind wieder komplett in Präsenz. Es ist ja durchaus positiv zu werden, dass das Land und auch unsere Ministerin gesagt hat, wir wollen möglichst viel im Studium wieder live machen.
Im Rahmen der klassischen Hygieneregeln.
Genau, also bei uns gilt 3G, das ist ja ganz klar, wer ins Haus kommt. Und das gilt auch da, wo wir eben nicht die Mindestabstände einhalten können, gilt eben Maskenpflicht. Aber wir können in diesem Rahmen wieder weitestgehend alles machen.
Wobei, wenn man irgendwann die Bilanz von Corona aufmachen wird, historisch gesehen, wird man dann zum Ergebnis kommen, dass die Kinder und die Künstler die größten Opfer bringen mussten?
Das ist sicher so, vor allen Dingen bei den Künstlern in der Live-Musik und die Kinder und Jugendlichen natürlich aufgrund der Schulsituation. Bei der Live-Musik muss man aber auch Unterschiede zwischen den Bundesländern machen. Also ich glaube, dass wir in Baden-Württemberg aufgrund der Unterstützung aus den Ministerien, vor allen Dingen aus dem Kunstministerium, doch sehr, sehr gut ausgesehen haben und Künstler eben auch Möglichkeiten bekommen haben.
Sympathy for the Devil, ein ganz wegweisendes und auch für die Band ungewöhnliches Stück der Rolling Stones. die Geschichte hinter der Geschichte Udo Dahm. Was ist dazu zu sagen?
Ja, das Spannende ist eigentlich natürlich, dass das auch für das gesamte Album damals, Beggar's Banquet, und auch der Zusammenhang war neu auch für die Rolling Stones, weil sie mussten sich auf eine gewisse Weise ja auch neu erfinden, aha, nach den großen Hits, die vorher da waren. Und da haben die natürlich sehr viel ausprobiert und man kann einfach sagen, bei der Nummer zum Beispiel, Keith Richards hat Bass gespielt, man hat so rumprobiert im Studio, es war ganz stark eine Jam-Session, die sich dann aber mehr und mehr verdichtet hat und zu diesem Song geworden ist. Und natürlich Sympathy for the Devil personifiziert natürlich den Teufel oder sagen wir das Böse. Und so ist auch der Text aufgebaut. Mick Jagger zählt verschiedenste Situationen auch der Weltgeschichte auf.
Jagger hat den Text auch geschrieben?
Jagger hat den Text geschrieben und das ist schon sehr bemerkenswert, sich in so eine Rolle zu begeben und damit auch einem gewissen Klischee zu entsprechen, dass ja das bürgerliche Lager durchaus in den Rolling Stones gesehen hat, nämlich das Schlechte, schlechthin.
Also Sie haben sich und Ihr Image selbst bestätigt. Udo Dahm, Leiter der Popakademie in Mannheim, ein Mann, der aus Aachen kommt, also aus der Stadt der Wahlverlierer. Vor 4 Jahren Martin Schulz, Armin Laschet jetzt. Weiß nicht, kennen Sie die beiden Herren?
Nee.
Nicht?
Ich dachte. oder sagen wir so, natürlich schon mal begegnet auf einem Empfang und so weiter. Ah. Das ist ja klar, aber nicht aus meiner Zeit in Aachen.
Keine persönliche Verbindung.
Nein, und ich bin in Aachen groß geworden, habe die ersten 26 Jahre dort gelebt, bin dann aber sehr viel auf Tour gewesen danach und dann nach Hamburg gezogen.
Sie haben
von da in Hamburg gelebt.
Sie haben Musik studiert mit dem Schwerpunkt Schlagzeug?
Ja, klassisches Schlagzeug damals, weil damals gab es noch keine Jazz- oder Pop-Studiengänge. Also ich habe seinerzeit in Aachen und dann in Köln Schlagzeug studiert und habe in Aachen auch als, heute würde man sagen, Orchesterpraktikant 4 Spielzeiten im Orchester gespielt, im städtischen Orchester als Aushilfe. Alles Mögliche, was man da so macht als Orchesterpraktikant. Und währenddessen habe ich in verschiedenen Bands gespielt gleichzeitig. Und,
also Kran beispielsweise?
Krautrock. Ja, das war dann schon ein bisschen später. Ja, also ich habe vorher in einer Band gespielt in Aachen noch, die hieß Rufus Zufall, war eine typische Krautrock-Band mit 2 Alben. Und dann im Nachgang etwas später natürlich Kran vorher mit Helmut Hattler, der ja der Bassist von Kran ist, mit Helmut Hattler in seiner Band gespielt. Also, er hat mich da dazugeholt, so muss man das sagen.
Ja.
Und eben dann im Nachgang, fast zur gleichen Zeit, bin ich nach Hamburg gezogen.
Und sind dann auch als Schlagzeuger immer wieder verpflichtet worden für die Tourneen bestimmter Künstler? Also Georg Danzer haben Sie mir vorhin erzählt, mit dem waren Sie auf Tour?
Ja, also ich war mit Georg Danzer auf Tour. Ich habe als Studioschlagzeuger in Hamburg gespielt, ganz viele Dinge gemacht, die unterschiedlichsten Sachen, auch im Studio. Dazu gehörte dann auch Franziska Menke, diese ganzen deutsche Welle.
Fräulein Menke?
Ja, ja.
Oh.
Da habe ich alles gespielt damals. Das war damals ein sehr angesagtes Thema. Aber ich bin da nie auf Tour gegangen, sondern getourt bin ich zum Beispiel mit Inga Rumpf in der Zeit.
Aha.
Mit einer Band wie Lake, die in den 70er Jahren sehr, sehr erfolgreich waren. Gleichzeitig mit Kran, dann auch mit einer norwegischen Band, die Rufus heißt, Jazz-Rock-Band in der Phase.
Charlie Mariano?
Und dann habe ich ein Album mit Charlie Mariano machen dürfen, gemeinsam mit Trilog Gotu. Das war aber schon Ende der 70er Jahre dann, 77, 78 und im Gefolge eben dann nach Lake und so weiter, auch mit Eberhard Schöner, einem Münchner Dirigenten, der damals sehr viel mit Orchester und Band gearbeitet hat und eben auch mit sehr bekannten Künstlern. Dazu gehörten dann tatsächlich Sting, Gianna Nannini, Jack Bruce, Gary Brooker von Procol Harum, wo wir aber immer nur einzelne Konzerte gespielt haben.
Wie war die Zusammenarbeit mit Sting?
Hochprofessionell. Wir haben damals im Schauspielhaus in Hamburg Ausschnitte aus Bert Brecht, Mahagoni und Drei Groschen Oper gespielt.
Ja.
Das Ding war hervorragend vorbereitet.
Großer Künstler?
Groß auf alle Fälle und herausragender Performer.
Bis heute?
Absolut. Also wir haben ihn ja, er hat die Eröffnung Reeperbahn Festival gespielt. Ich glaube, das haben am letzten Mittwoch alle gefeiert.
Okay, wir haben außerordentlich aufmerksame Hörerinnen und Hörer. Ein Hörer weist uns darauf hin, dass was Sympathy for the Devil und den Text angeht, auch Mick Jagger schon bestätigt hat, dass er sich hauptsächlich auf einen Roman von Bulgakov bezieht, Der Meister und Margareta, glaube ich.
Mhm, ja.
Zum einen, zum anderen erzählt ein Hörer die Geschichte, dass er 69-70 mal die Schule geschwänzt hat, um für ein Rory Gallagher Taste-Konzert nach München zu trampen.
Kann ich gut nachvollziehen.
Haben Sie auch die Schule geschwänzt für irgendwelche Konzerte?
Nee, das war nicht notwendig. Die meisten Dinge haben so in der Umgebung stattgefunden, dass ich das gut hinbekommen habe.
Okay, ansonsten, das Internet archiviert alles und vergisst nichts. Und bei Udo Dahmen spuckt es irgendwann mal aus, dass er mit einem gewissen Dieter Bohlen zusammengearbeitet hat. Stimmt das?
Ja, ich habe ja als Studiomusiker gearbeitet in Hamburg und da arbeitet man eigentlich für ganz viele unterschiedliche Leute. Und in dem Fall kann ich sagen, ich habe für Dieter mal, ich weiß gar nicht mehr für welchen Act, also es war nicht sein eigener, sondern er hat ja auch als Producer gearbeitet, habe ich tatsächlich das Drum-Programming damals mal für eine Nummer gemacht.
Wie geht das?
Ja, man hat ja damals mit Drumcomputern, da gab es verschiedene Modelle gearbeitet in der Frühzeit der elektronischen Produktion. Ja. Und da habe ich das gesamte Programming für einen Song gemacht, also hergestellt, okay, weil er wollte einen bestimmten Sound dafür haben und den habe ich ihm dann geliefert.
Apropos Modern Talking, haben Sie in Ihrer Arbeit, Udo Dahmen, die Erklärung gefunden die Antwort gefunden auf die Frage, ob man Hits planen und konstruieren kann?
Ja, das ist ja also ein Thema, das ist so alt wie die Musikindustrie in dem Sinne, weil natürlich, wenn man das planen könnte, würde ja jeder einen Hit schreiben können. Ich behaupte nach wie vor, auch wenn wir durch Artificial Intelligence, also deutsch künstliche Intelligenz, mittlerweile sehr viel näher dran sind und es Programme gibt, die screenen wirklich alles, was jemals Hit war, daraufhin, ob denn neue Songs auch die Fähigkeit haben oder können entsprechende Dinge bauen. Aber es gibt dieses Unwägbare, nach meiner Meinung nach wie vor, was man nicht planen kann, was in diesem Dreieck des Künstlers selbst, der Person, der Persönlichkeit, des Songs und dem Zeitgeist liegt, das, glaube ich, bis dato noch nicht so einfach zu planen ist.
Ich habe gestern eine Geschichte gelesen, dass es eine Schweizer KI-Software gibt, wonach man mit relativ großer Erfolgsaussicht Hits planen und berechnen kann. Wie schätzen Sie sowas ein?
In der Tat gibt es das. Das, was ich im Moment sehe und auch durch viele andere Zusammenhänge, ist ja die Situation, dass viel im Songwriting auch im Team geschrieben wird und so weiter und viele Hits, die in den Charts sind, dann doch extrem sich ähneln. Das ist ja auch der Vorwurf, der gemacht wird. Und natürlich spielt Empirie dabei eine ganz große Rolle. Und das Unwägbare, wie vorher schon gesagt, lässt sich nicht immer so planen. Und es gibt eben ganz viele Hits, die genau eben nicht aus dem Mainstream kommen, sondern eben von den Rändern, aus subkulturellen Zusammenhängen und so weiter und die dann auch ihren Weg finden. Denken wir an Hip-Hop über eine ganz lange Zeit. In der Gründungsphase denken wir an elektronische Musik, aber auch an so Nischen wie zum Beispiel Metal.
Wir haben eine Mail bekommen von SWR1-Hörer Mark, der fragt sinngemäß, welche Titel aus diesem reichen Fundus der Rockmusik eigentlich irgendwann in der Abteilung klassische Musik landen werden?
Oh, das ist eine sehr gute Frage.
Und schwer zu beantworten.
Ja, weil man da sehr viele Titel nennen müsste, weil natürlich der Unterschied zwischen Hochkultur und Breitenkultur verwischt sich immer mehr und hat eigentlich heute wenig Bestand. Aber man kann jetzt schon in der Rückschau sagen, nach ungefähr 100 Jahren Popkultur, im engeren Sinne 60 Jahre, also 100 Jahre sage ich deshalb, weil Jazz zum großen Teil ja dazugehört. Aber diese 60 Jahre haben schon so viele Klassiker beinhaltet. Aber man wird erstmal die Beatles dazu zählen müssen.
Und Stones?
die Stones sicher auch. Und wenn man einzelne Titel rausgreift, dann oder einzelne Alben rausgreift, dann kann man bei den Beatles sagen, Revolver, Sgt. Peppers und Rubber Soul, dieser Dreisprung, der ist herausragend, auch an Songs. Mhm. Da könnte man fast jeden picken und würde immer einen Song finden, der Klassiker ist. Ja,
was ist mit den Stones? Welche Alben? Sticky Fingers, Exile on Main Street?
Ja, aber ganz genauso Beggar's Banquet zum Beispiel. Und natürlich die großen Hits auch der früheren Phase, beginnend mit The Last Time, I Can't Get No Satisfaction, Get Off My Cloud und so weiter. Also das sind schon sehr, sehr große, auch große Songs gewesen. Ja,
wenn wir auf die Bands gehen, würden beispielsweise Bands wie The Who oder Led Zeppelin oder auch Deep Purple ins Paradies kommen?
Hey. Natürlich, weil jede dieser Bands hat einen Meilenstein gesetzt, so im Sinne von stilbildend zu sein und eigentlich bestimmte Richtungen erfunden haben. Led Zepp ist sicher, obwohl sie nie das ausgesprochen haben, einer der Begründer und Pfeiler der Metal-Tradition, die dann kurze Zeit später entstanden ist, auch soundweise.
Wir wollten eigentlich auch über die großen deutschen Künstler sprechen, fangen vielleicht an mit einem Mann, der vielleicht deshalb in die Geschichte eingehen wird, weil er deutsche Texte auf eine ganz eigene und unverwechselbare Art und Weise in die Rockmusik gebracht hat. Auch gelernter Schlagzeuger im Übrigen.
Udo Lindenberg. Ja, also ich glaube, erstens gibt es ja das Biopic. Also ich finde einen hervorragend gemachten Film übrigens, auch in seiner Überhöhung. Und das Spannende ist einfach bei Udo, dass er von Anfang an für sich ein neues Profil, einen ganz eigenen Sound gesetzt hat, bis hin zu seiner Stimme und aber auch, wie er die Inhalte rüberbringt in dieser Schnoddrigkeit, ganz bewusst natürlich gewählt, extrem entspannt zu sein und vor allen Dingen dabei, aber Dinge auf den Punkt zu bringen. Und zwar also auch ganz am Anfang. Und er prägt das geflügelte Wort. Ja. Keine Panik auf der Titanic. Hey, also besser kann man es nicht erfinden.
Kann man an ihm auch sozusagen die Analogie festmachen, dass wer über einen Zeitraum von fast 50 Jahren auch in dieser ersten deutschen Liga spielt, ein ganz großer sein muss mit viel künstlerischer Substanz?
Auf alle Fälle an der Stelle bei ihm ganz herausragend. Und er hat sich ja nochmal neu erfunden mit den letzten Alben und mit dem Zusammenhang. Und besser kann man das eigentlich nicht machen, auch junge Künstler dazu zu holen.
Die große Janis Joplin, Udo Dahmen, Leiter der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Eine Frau, die auch früh gestorben ist mit 27 und damit zum Club derer gehört, die eben mit 27 von uns gegangen sind?
Ja, also das hat ja was mit Legendenbildung zu tun an der Stelle. Das sind tragische Situationen und auch Lebensläufe bei vielen der Künstler, die wir alle kennen. Ich wage immer noch ein bisschen zu bezweifeln, dass der Club 27 tatsächlich so zu benennen ist. Aber man muss akzeptieren, dass Jim Morrison, Brian Jones und viele andere eben 27 waren. Ja. Jimi Hendrix, Kurt Cobain und so weiter, alle 27 waren. Und ganz offensichtlich gibt es möglicherweise dann auch Störungen, psychische Störungen, die genau in dem Alter zu so einem Peak führen können.
Wir haben vorhin über den großen deutschen Künstler Udo Lindenberg gesprochen, um das ein bisschen zu erweitern. Würde da auch jemand wie Udo Jürgens mit dazu zählen, von dem ich persönlich den Eindruck habe, der wird öffentlich eigentlich unter Wert wahrgenommen?
Ich glaube, es wird sich noch zeigen. Es gibt Songs von ihm und auch Mut, den er natürlich dann sehr populär verpackt hat oftmals, aber eigentlich viele Songs, die eben ganz deutlich auf bestimmte Probleme auch hinweisen. Nicht in unserem ehrenwerten Haus, griechischer Wein letztendlich auch. Und die, glaube ich, auch vielen Menschen geholfen haben in einer gewissen Phase. Also er ist ein herausragender Songwriter, würde man heute sagen. Er ist gleichzeitig ein herausragender Bandleader gewesen. Aber mit Pepe Lienhardt hat er natürlich auch jemand an seiner Seite gehabt, der das hervorragend umsetzt.
Guter Pianist auch.
Hervorragender Pianist und vor allen Dingen eben ein hervorragender Performer und dann über eine extrem lange Zeit so erfolgreich zu sein, ja, da kann man nur Respekt zollen.
Wo würden Sie Grönemeyer und Westernhagen
einordnen? Das sehe ich im Grunde auf eine ähnliche Weise. Natürlich, man darf nicht vergessen, Herbert Grönemeyer, mit jedem Album sprengt er die Charts und hat auch immer wieder etwas Neues zu sagen. Und Marius Müller ist auch jemand, der da seine Marke gesetzt hat und dann mit Freiheit zum Beispiel eine Hymne geschrieben hat, die bleibt.
Hm. International gesehen gibt es auch einige Künstler, die seit 40, 50 Jahren gleichbleibend erfolgreich sind. Einer, der sicher dazugehört, hat jetzt, glaube ich, eine eigene Talkshow mit dem früheren amerikanischen Präsidenten Obama, also Bruce Springsteen. Was fällt Ihnen, Udo Dahmen, zu Springsteen ein?
Tolle Live-Konzerte, wirklich ganz herausragende Live-Konzerte und jemand, der ganz klar auch zu seiner Meinung und auch zu seiner politischen Überzeugung steht und sehr, sehr glaubwürdig dabei geblieben ist. Ich fand die Band immer herausragend, die sich um ihn schart, und natürlich ist er jemand, der The American Way of Rock'n'Roll Life, also im besten Sinne, verkörpert.
Danke, dass Sie bei uns waren. Das war's mit Udo Dahmen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.